Interview mit Ex-Manager Paul Pohlmann. Neustart statt Rückzug. Von Bernd Biel. Vom 5. Mai 2025. Nachhaltigkeit wird nicht von der Agenda der Unternehmen gestrichen. Davon ist Paul Pohlmann überzeugt. Der frühere Unilever-Chef setzt weiter auf intelligente Technik, bessere Effizienz und rechnende Finanzchefs. Herr Pohlmann, ist Nachhaltigkeit in diesen Krisenzeiten noch eine kluge langfristige Geschäftsstrategie? Trotz des politischen Lärms, insbesondere in den USA, entwickeln sich die Grundlagen für nachhaltiges Wirtschaften weiter. Über 90% der Finanzchefs weltweit geben an, dass sie in den kommenden Jahren mehr in Nachhaltigkeit investieren wollen, weil sich die Wirtschaft und der Wettbewerb verändern. Und das sehr schnell. Dennoch scheint es out zu sein, sich mit den Zielen der Vereinten Nationen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, ESG, zu profilieren. Die Gegenreaktion, die wir derzeit erleben, ist nicht das Ende von ESG, sondern das Ende von effektheischendem Aktionismus. Was wir jetzt sehen, ist kein Rückzug, sondern ein Neustart. Eine Chance, klarer und wirkungsvoller zu werden. Anstelle von symbolischen Gesten und Rhetorik verlagert sich der Fokus auf Ergebnisse und messbare Auswirkungen. Leere Versprechen werden nicht nur ignoriert, sondern auch bestraft. Das ist nichts Schlechtes. Es signalisiert eine reifere, ergebnisorientiertere Ära der nachhaltigen Wirtschaft. Verlieren Investoren das Vertrauen in Nachhaltigkeit oder fordern sie nur bessere Ergebnisse und weniger Rhetorik? Die Investoren haben die Nachhaltigkeit nicht aufgegeben. Sie fordern mehr Konsequenz. Der Finanzdienstleister Vanguard nutzt wieder seine Einflussmöglichkeiten, um ESG voranzutreiben. Auch der Vermögensverwalter Wellington setzt hier einen Fokus und verschärft seine Richtlinien zu Klimafragen. Die institutionelle Investorengruppe zum Klimawandel IIGCC mit einem verwalteten Vermögen von 60 Billionen Euro drängt auf ernstzunehmende Übergangspläne. Denn sie wissen, Klimarisiken sind finanzielle Risiken. Investoren wollen keinen Idealismus, sie wollen Klarheit, Kompetenz und die Sicherheit, dass sie für die Zukunft gerüstet sind und Risiken mindern. Mehr als 200 Finanzinstitute mit einem verwalteten Vermögen von 6,6 Billionen Euro drängen die EU, weiterhin die Rahmenbedingungen für nachhaltige Finanzen zu wahren. Ist das der langfristige Trend? Dies sind keine Einzelfälle. Sie spiegeln einen umfassenderen Wandel wider, weg von einer Wirtschaft, die die Ressourcen ausbeutet, hin zu einer regenerativen, weg von Kurzfristigkeit hin zu Systemverantwortung. Die Instrumente sind vorhanden, das Kapital auch. Was wir jetzt brauchen, ist mehr von dem, was man mit Geld nicht kaufen kann. Mutige Führung. Es sind aber Unternehmenslenker vor öffentlicher Kritik eingeknickt. Selbst viele derjenigen, die sich öffentlich von ESG distanziert haben, ergreifen die gleichen Maßnahmen wie zuvor. Sie sprechen nur weniger darüber. Wenn ihre ESG-Politik angegriffen wird, sollten sie nicht fallen lassen, sondern neu formulieren. Nennen Sie es Resilienz, nennen Sie es Wertschöpfung, nennen Sie es Zukunftssicherung. Das Schlimmste, was ein Unternehmen heute tun kann, ist, sich zurückzuziehen und zu sagen, wir machen das nicht mehr. Das signalisiert Schwäche. Andersherum werden diejenigen, die an ihrer Strategie festhalten, gestärkt aus der Krise hervorgehen. Was macht sie da so sicher? Für Vorstände ist das wichtigste Argument, richtig umgesetzt ist ESG kein Kostenfaktor, sondern ein strategischer Vorteil. Damit sichern sie die Zukunft ihres Unternehmens in einer zunehmend volatilen Welt. Damit gewinnen sie Kapital, Talente und Kunden. Und so schaffen sie Resilienz und Vertrauen in einer Zeit, in der beides Mangelware ist. Die Alternative ist ein Szenario, von dem vielleicht einige wenige profitieren, das aber zunehmend zum Nachteil vieler geht. Welche Beispiele geben Ihnen Hoffnung, dass Unternehmen den Wandel vorantreiben können? Von Solarenergie über Batterien bis zu grünem Wasserstoff. Technologische Durchbrüche drücken die Kosten. Sie machen klimafreundliche Lösungen nicht nur möglich, sondern zunehmend unvermeidlich. Selbst in dem derzeit volatilen Umfeld sehen wir bemerkenswerte Unternehmenslenker, die nicht nur Ergebnisse liefern, sondern neu definieren, was Unternehmen leisten können. Sie wagen mehr als nur die kleinen Schritte. Sie fragen nicht, wie können wir weniger Schaden anrichten, sondern, wie können wir mehr Gutes tun? Viele kleine und mittlere Unternehmen, KMU, befürchten, dass Nachhaltigkeit zu teuer ist. Was sagen Sie Unternehmern, die das Richtige machen wollen, aber befürchten, dass sie es sich nicht leisten können? Diese Sorge höre ich immer wieder, von familiengeführten Herstellern bis zu mittelständischen Zulieferern. Wir sind nicht wie Unilever. Können wir wirklich etwas bewirken? Meine Antwort ist einfach. Sie können nicht nur etwas bewirken, Sie müssen es sogar. KMU stehen für über 90% der Unternehmen und 2/3 der weltweiten Beschäftigten. Sie stehen nicht am Rande der Wirtschaft, sie sind die Wirtschaft. und in vielen Fällen sind KMU näher an den Gemeinden, Lieferketten und Kunden als große Unternehmen es je sein werden. Dennoch erscheint vielen der Aufwand zu hoch, die Bürokratie zu komplex. Die Wahrheit ist, dass einige der mutigsten Vorreiter aus kleineren Unternehmen kommen. Aus Unternehmen, die sich weigern, Werte und Wert voneinander zu trennen. Sie brauchen keinen Nachhaltigkeitschef oder 50-seitige Berichte. Was sie brauchen, ist ein klares Ziel, die Bereitschaft zum Handeln und den Mut, von dort aus zu führen, wo sie stehen. Es geht um die Denkweise, nicht um die Marktkapitalisierung. Die Denkweise alleine bringt noch keinen Umsatz. Viele Veränderungen, wie die Verbesserung der Energieeffizienz, die Reduzierung von Abfall oder die Beschaffung vor Ort, senken die Kosten und stärken die Widerstandsfähigkeit. Andere öffnen Türen. Große Unternehmen stehen unter Druck, ihre Wertschöpfungsketten zu dekarbonisieren und zu diversifizieren und suchen nach Lieferanten, die ihre Ambitionen teilen. Sie betonen also die Resilienz. Die Energiekrise von 2022 und 2023 war ein weiterer Weckruf. In einigen europäischen Ländern haben sich die Energiekosten für KMU verdoppelt oder sogar verdreifacht, was zu Schließungen, Entlassungen und schmerzhaften Kosteneinsparungen geführt hat. Unternehmen, die bereits in Effizienz oder erneuerbare Energien investiert hatten, waren weitaus widerstandsfähiger. Man hat den Eindruck, dass manche große Unternehmen, aber auch KMU, die nicht so stark in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, sich auch ohne Nachhaltigkeit durchmogeln möchten. Wir zahlen bereits den Preis für Untätigkeit, und das trifft nicht nur große Unternehmen oder Regierungen. Es trifft kleine Unternehmen, lokale Lieferanten und Familienbetriebe in realer und messbarer Weise. In den vergangenen beiden Jahrzehnten beliefen sich die weltweiten wirtschaftlichen Verluste durch klimabedingte Katastrophen auf mehr als 4,3 Billionen US-Dollar, wobei kleine und mittlere Unternehmen oft am wenigsten versichert und am stärksten gefährdet sind. Überschwemmungen, Waldbrände und Hitzewellen sind keine einmaligen Schocks mehr, sondern werden zu Risiken für die Weiterführung des Geschäfts. Die Kosten der Untätigkeit sind heute höher als die Kosten des Wandels. Das gilt für multinationale Konzerne ebenso wie für die Bäckerei um die Ecke. Es geht nicht mehr darum, ob wir uns Handeln leisten können, sondern ob wir es uns leisten können, nicht zu handeln. Sollten sich Unternehmen auf wenige Prioritäten beschränken oder eine umfassendere systemische Verantwortung übernehmen? Eine Verengung des Fokus mag praktisch erscheinen, ist aber unzureichend und lässt viele Vorteile eines systemischen Ansatzes außer Acht. Die effektivsten Unternehmen sind diejenigen, die eine umfassendere Verantwortung übernehmen und nicht isolierte Maßnahmen ergreifen. Net positive bedeutet, Nachhaltigkeit in alles zu integrieren, was man tut, indem man sich intensiv auf die Bereiche konzentriert, die den größten Einfluss haben und strategisch relevant sind. Wenn der Zweck in das Kerngeschäftsmodell integriert ist, bleibt er wesentlich. Wenn er wie Corporate Social Responsibility früher oft nur angehängt wird, ist er das Erste, was in schwierigen Zeiten gestrichen wird. Sie haben kürzlich mit führenden Vertretern der deutschen Industrie gesprochen. Wie schätzen Sie deren Bereitschaft ein, die grüne industrielle Transformation in Europa anzuführen? Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und des nachlassenden Wirtschaftswachstums ist jetzt nicht der Zeitpunkt, sich aus der grünen Transformation zurückzuziehen. Wie der Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU unterstreicht, braucht Europa mehr Innovation, nicht weniger. Mehr bezahlbare, saubere Energie, keine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Intelligentere Regulierung, kein Rückzug aus der Regulierung. Wir müssen die grüne Transformation zu einem Motor der industriellen Erneuerung machen. Das ist die Chance, die sich bietet. Daran hapert es aber gerade in Deutschland. An technischer Exzellenz und Fertigungsstärke mangelt es in Deutschland nicht. Was gebraucht wird, ist eine Abstimmung zwischen politischen Ambitionen, Unternehmensstrategien und finanziellen Investitionen. Viele Unternehmen sind sich der Risiken von Energiepreisschwankungen bis hin zu regulatorischen Veränderungen bewusst und investieren in Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung. Aber es gibt auch Zurückhaltung bei mittelständischen Unternehmen, aufgrund steigender Kosten, politischer Unsicherheit und uneinheitlicher EU-Vorgaben. Welche Aufgabe hat die Politik? Einige jüngste Signale wie mögliche Rückschritte bei der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette könnten falsche Signale senden. Dies ist nicht der Moment für einen Rückzug. Es ist eine Chance für Deutschland, seine Präzision und Produktivität für den Aufbau eines widerstandsfähigen, regenerativen Industriemodells für Europa einzusetzen. Die Grundlagen sind vorhanden. Was jetzt benötigt wird, sind mutigere Narrative, stärkere branchenübergreifende Koalitionen und die Bereitschaft, sowohl mit Werten als auch mit Wert voranzugehen. Paul Pohlmann antwortete schriftlich.